Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Es ist 8 Uhr morgens und ich sitze im Büro. Ah, ist schon kurz nach 8 sogar. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Um den 1. Mai herum ist hier wieder goldene Woche. Deshalb ist diese Woche auch wieder einiges verschoben, also mit Samstagarbeit, also Vorarbeiten, Rausarbeiten, irgendwie so. Ich komme da im Augenblick auch ein bisschen durcheinander. Ich weiß gar nicht, wann ich zur Arbeit kommen muss und wann nicht. Egal, ich habe im Augenblick ein paar ganz angenehme Sachen zu tun, also ein paar Entwürfe zu machen, so Charts und solche Geschichten. Und habe auch ein paar kleine Artikel geschrieben zu Automesse und so. Aber das ist alles corporate und alles irgendwie nicht öffentlich, glaube ich jedenfalls. Also ich weiß nicht, wo das hingeht am Ende. Aber das war so meine Arbeit die letzten Tage. Wie gesagt, war sehr angenehm. Ich war auch nicht zur Messe. Ich wollte eigentlich hinfahren, aber ich habe mir dann auch gedacht, ach, ich werde hier sowieso mit Informationen zugepflastert. Also ich hätte vielleicht noch ein Interview gemacht oder so. Nur, ja, also um es ganz kurz zu machen, so richtig Lust hatte ich auch nicht. Und ich habe dann auch hinterher gehört, dass im Zuge der Automesse natürlich wieder die Corona-Fälle angestiegen sind. Ja, das war natürlich irgendwie klar, weil die Leute auch denken oder der Presse glauben, dass das irgendwie vorbei wäre. Das ist es aber nicht. Also das Virus hält sich für gewöhnlich nicht an irgendwelche Presseverkündigungen. Das Ergebnis ist eben, dass die Corona-Fälle steigen mit all ihren Folgen und so weiter. Und insofern bin ich auch ganz froh, dass ich keine Lust hatte, hinzufahren. Also Automessen sind ohnehin nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Ich war auf vielen Automessen schon und wie sage ich es, die sind irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also alleine die Demonstration oder die Vorführung von Autos, wenn da irgendwelche schönen Frauen davor stehen oder sich auf der Motorhaube regeln, ich weiß nicht, das ist alles so 80er, das ist so Manta Manta. Ich kann damit nichts anfangen. Ja, aber vielleicht werde ich auch nur alt. Für mich ist das nichts. Insgesamt auch so bin ich jetzt nicht so der Petrolhead. Beziehungsweise mit Petrol war auf der Messe sowieso nicht so viel. Es war mehr so E-Mobilization. Ah ja, ich war vor vielen, vielen Jahren, das war irgendwann 2001 oder 2 oder so, in Berlin auf einer Messe, da wurden die ersten Wasserstofffahrzeuge von Mercedes in der V-Klasse, also Vitro und so, vorgestellt. Damals war ich schwer beeindruckt, aber das waren E-Fahrzeuge, also nicht verwechseln mit H2-Verbrenner, sondern H2-Fuelcell. Das heißt, da wurde der Wasserstoff nochmal in elektrische Energie über die Fuelcell umgewandelt und dann eben mit einem Elektromotor angetrieben. Das war schon ein ganz smartes Ding, aber es hat sich ja, wie sie es gezeigt hat, irgendwie nicht durchgesetzt. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass wenn solche Fuelcells weiterentwickelt werden, dass es dann sozusagen E-Hybrids gibt. Also, dass man dann sagt, okay, als Reichweitenverlängerer haben wir eine Fuelcell mit drin, die im Zweifelsfall mit Wasserstoff betrieben werden kann, den man sich irgendwo lagern kann im Tank oder so. Und der Rest geht dann eben ganz klassisch über eine Batterie. Das wäre natürlich eine Möglichkeit und ist wahrscheinlich, ich bin mir ganz sicher, das wird auch irgendwo schon ausprobiert, aber es ist wahrscheinlich sackteuer und irgendwie Platz braucht so eine Fuelcell auch. Und der Akku ohnehin, obwohl sich da jetzt tatsächlich einiges entwickelt. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos. Okay, ich habe heute eine ganze Reihe von Themen, aber ich fange mal an mit dem einfachsten Thema, weil das auch so eine Diskussion war letztens auf Mastodon. Ich habe ja auf Mastodon diese Reihe, The Singularity is Nigh. Da geht es um Heavy Metal oder überhaupt insgesamt etwas härtere Musik, aber auch manchmal seichte Sachen, auch J-Pop und so. Und eben aus dem Bereich CJK, also China, Japan, Korea. Da habe ich mich so ein bisschen spezialisiert drauf, stelle dort Bands vor, beziehungsweise neue Titel, neue Alben, verbreite so ein bisschen Tourpläne und sowas. Also ja, kommt, glaube ich, auch gerade so bei den Metalheads ganz gut an. Ist schon etwas anderes als das, was man darunter versteht in Deutschland oder irgendwo anders. Ganz sicher anders auch als in Skandinavien, aber ja, also das mache ich da. Und dann wurde ich gefragt, warum ich keine Hashtags mache. Naja, ich habe das früher gemacht und dann habe ich aber gemerkt, dass die Leute dem Kanal nur folgen über Hashtags zum Beispiel. Und das möchte ich eigentlich nicht. Worum es mir immer noch geht bei Mastodon ist, dass ich einen Dialog eröffne. Also, dass ich Leute einlade, mit mir zu diskutieren, zum Beispiel über Musik oder Anmerkungen zu machen, zu kritisieren, zu loben, irgendwas. Also das bekomme ich auch durch Rückmeldungen, also durch Pfaffs oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, es geht mir darum, dass ich mir den Kanal offen halte, auch für eine bilaterale Kommunikation. Also, dass ich gefragt werde und ich antworte. Und das ist ab einer gewissen Menge an Leuten, mit denen man zu tun hat, nur noch schwer möglich. Dann müsste man sich wirklich den ganzen Tag um diesen Kanal kümmern und so weiter. Und bei diesen Hashtags war es eben so, dass relativ viele Leute da immer mal wieder kommen über die Hashtags eben, weil das ist im Prinzip eine Indizierung und dann irgendwie eine Frage abwerfen und so weiter, die ich schon tausendmal beantwortet habe etc. Und diese Art der Followerei möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass die Leute mir auf dem Kanal folgen und dann folge ich hundertprozentig zurück. Das ist übrigens, wenn man sich die Statistik dort anguckt, nicht ganz ausgewogen, warum auch immer, aber ich folge tatsächlich hundertprozentig jedem Einzelnen zurück, der mir folgt. Das ist die Idee und jedem Einzelnen, der mir dort eine Frage stellt, würde ich dann eben entsprechend auch antworten. Ich antworte natürlich auch Leuten, die jetzt irgendwie anders dazukommen, aber wie gesagt, die Idee ist, im Dialog zu bleiben. Und wenn ich jetzt es auf Follower abgesehen habe, ja, dann hätte ich wahrscheinlich schon 3.000, 4.000 oder irgendwas Follower und dann wäre die ganze Sache irgendwie tot. Und das möchte ich nicht. Das ist für mich kein Netzwerk, also Mastodon ist für mich kein Netzwerk wie Facebook, Twitter oder Instagram, wo ich einfach nur meine Posts abwerfe und mich die Diskussion dort absolut null interessiert, wirklich. Also ich antworte meistens auch echt nicht drauf bei Twitter, Instagram oder Facebook. Das interessiert mich nicht, was die Leute da kommentieren. Beziehungsweise, ja, das ist einfach nur Werbung. Und so sind diese Netzwerke ja auch gedacht. Da macht man Werbung für irgendein Produkt, für irgendeinen Kanal etc. und so weiter. Mastodon ist für mich nicht einfach nur ein Kanal, wo ich Werbung abwerfe, sondern das ist der Kanal, wo ich bereit bin zur Kommunikation. Und das würde ich zerstören, wenn ich eben ja, eine bestimmte Menge an Followern habe. Mit den Followern ist das immer so eine Sache. Es sind ja nie alle gleichzeitig online, erstens. Zweitens sind viele von denen, die mir folgen, wahrscheinlich auch, oder einige oder wie auch immer, jedenfalls inaktiv. Es sind auch immer wieder Leute dabei, die was kommentieren oder so, die aus meiner lokalen Timeline kommen. Denen bräuchte ich im Prinzip nicht zu folgen, folge ich aber trotzdem. Aber die lokale Timeline ist sowieso immer auf meinem Schirm. Also da sind auf dem Server, auf dem ich bin, also literatur.social, ohnehin nicht so viele Leute. Also das ist nicht mit mastodon.social zu vergleichen oder chaos.social, sondern das ist ein relativ kleiner, feiner, niedlicher, gemütlicher Server, wo es hauptsächlich um Literatur geht. Und das war's. Also da habe ich so einen Überblick, beziehungsweise sehen die Leute meine Posts, ob sie mir nun folgen oder nicht, einfach in der lokalen Timeline. Und umgekehrt, ich auch deren Posts in der lokalen Timeline. Das ist okay. Ich benutze überhaupt nie, nicht, gar nicht die sogenannte Welt-Timeline. Da war ich vor über einem Jahr das letzte Mal, glaube ich, und interessiert mich auch nicht. Und dann gibt es noch eine Timeline, das ist die, wo ich alle Posts sehe von den Leuten, die mir folgen. Also wenn ich sage, die mir folgen, heißt es auch immer automatisch, denen ich auch folge. Und da gucke ich dann schon immer mal rein, was da so läuft und kommentiere etc. Also Hashtags würden mein Konzept einfach verderben. Das würden den Dialog einschränken und das möchte ich nicht. Deswegen keine Hashtags. Und ich glaube, wer die Singularity ist nahe hören möchte, kommt da schon irgendwie hin. Ich mache da ja eigentlich auch genug Werbung so. Und manchmal merke ich das auch so in der Welt-Timeline. Das ist mir sowieso ein Rätsel, wie das passiert. Da reagiert dann jemand auf einen Post, den ich vor 2 Jahren abgesetzt habe oder so. Das ist schon interessant. Ich bin im Mastodon schon ein bisschen länger, also seit 2019 und gehöre damit dort schon zu den Älteren. Okay, also das mal zu Mastodon etc. Ja, ich hatte vorhin ja die Medien schon erwähnt und darum geht es heute im Wesentlichen auch um Medienkompetenz. Und ich hatte in der letzten Folge auch erwähnt, dass manche Politiker, die ich jetzt so in den letzten Tagen auch gehört habe, da frage ich mich dann manchmal, sind die so blöd? Also ich will mich jetzt hier nicht in Politikerschelte irgendwie ergeben. Ich kenne 1, 2, 3 Politiker persönlich, die nicht doof sind. Aber ich merke dann eben auch bei manchen, ja, Pressemeldungen, also letztens Dobrindt meldet, wir brauchen kein Endlager für Nuklearabfälle, sondern wir nehmen Transmutation. Ja, ich weiß nicht, hat er keine Berater oder sagt er das nur so, weil er Lust hat? Oder Keine Ahnung, aber es ist eine extrem selten dumme Aussage, die auch, ja, wenn man sich die Mühe machen würde, mit ganz wenigen Sätzen, mit einem Fakt schon irgendwie widerlegt werden kann, aber der haut einfach so einen Quatsch raus. Oder Lindner eben auf einem Parteitag, dass in Bayern ein Start-up bei der Fusion kurz vor dem Durchbruch steht. Das ist so dumm. Also ich, ehrlich jetzt, das ist schon beleidigend. Also wenn ich jetzt FDP-Mitglied wäre, dann würde ich mich beleidigt fühlen, weil der hält mich einfach für doof. Denn wenn man sich mal die Fusionsforschung, und da kann ich den YouTube-Kanal Urknall, Weltall und das Leben durchaus empfehlen, weil da wird hin und wieder mal was auch über den Stand der Fusionsforschung erzählt. Und die ist zum Teil ein Gemeinschaftsprojekt vieler Länder in Frankreich und in Deutschland. Aber natürlich versuchen auch viele Länder selber da irgendwas zu machen. Und da ist den Chinesen letztens auch eine etwas längere Brenndauer gelungen. Aber das alles ist noch weit, weit, weit entfernt von irgendeinem industriellen Einsatz oder so. Ich hatte das ja hier auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube auch nicht, dass Fusion jemals irgendwie für die Energieversorgung auf der Erde eine Rolle spielen wird, sondern das ist Zeug, was man hinten an irgendeinen Asteroiden kleben kann und dann mit dem Ding dann eben durchs Weltall kajolt. Also das wird für die Weltraumforschung beziehungsweise auch für die Nutzung im Weltall sicherlich eine interessante Option werden, aber auf der Erde sehe ich das nicht und schon gar nicht in den nächsten 50 Jahren. Das ist ja so ein Running Gag bei der Fusion. Fast fertig in 50 Jahren und diese sagt man schon seit über 50 Jahren. Also das weiß auch jeder, da braucht man auch gar nicht groß irgendwie Theater machen. Und da kommt jetzt ein Bayern-Startup und haben da irgendwas veröffentlicht vielleicht, ich weiß es nicht, oder wahrscheinlich haben sie nur Geld eingesammelt. Und dann kommt der Lindner und sagt, ja, in Bayern steht ein Startup kurz vor dem Durchbruch. Alter, da kann man sich doch nur an den Kopf fassen. Also wie blöd kann man sein? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich so doof ist. Also ich unterstelle ihm durchaus Gier, also dass er Klientelpolitik macht, das ist ja nun mal auch kein Geheimnis mehr. Ich unterstelle ihm auch eine gewisse Niedertracht gegenüber anderen, das merkt man in seinen Reden immer wieder und das ist das, was mich eigentlich am meisten abstößt an dieser Person. Und jetzt muss ich ihm auch wirklich extreme Dummheit unterstellen, weil so dumm, das, also ja, das geht gar nicht. Gut, Lindner ist jetzt ein Extrembeispiel und Dobrindt sicherlich auch. Also die beiden, ja, die haben die Weisheit sicher nicht, denke ich, mit den Löffeln gefressen. Sei es wie es sei. Aber letztens war auch ein Politiker hier, den ich immer für ein bisschen reflektierter gehalten habe, der auch schon oft in China war, der damals auch mit Hermann Scheer hier war, als es um die Implementierung des Erneuerbaren Energiengesetzes in China ging. Der war, glaube ich, sogar im Gefolge von Schröder. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also Schröder, Scheer und er und so weiter. Und der war letztens auch gerade wieder hier. Und da hat er ein Interview gegeben und ich habe mir das dann durchgelesen und habe mir gedacht, wie kann das sein, dass der so einen Unsinn erzählt? Also woran ich mich eigentlich aufgehängt habe, sind zwei Sachen, die ja mit denen ich auch immer hin und wieder immer mal wieder was zu tun habe. Und da spricht er dann über Passivhausstandards, wo in erneuerbare Energien eingesetzt werden und Grünflächen erhalten werden und dies alles im Sinne derjenigen, die in Deutschland die Passivhausidee entwickelt haben. Ja. Also nicht nur in Deutschland wurde die Passivhausidee entwickelt. Ich würde mal sagen, da sind die österreichischen Einflüsse vielleicht noch viel größer, aber egal. Also, und dann kommt er aber zu dem Satz, blicken wir auf die Immobiliensituation in China, muss konstatiert werden, es wird durchgehend nicht nachhaltig gebaut. Und das stimmt nicht. Ich hatte ja auf diese Podcast-Folge, auf die werde ich jetzt nochmal verwiesen, dass es hier diese Passivhaus-Standards gibt und die in Zusammenarbeit mit Deutschland vor vielen Jahren schon entwickelt wurden. Diese ganzen Sachen, was mit Dämmung und Reduzierung und so weiter und so fort, all das ist da alles drin und natürlich wird insofern, wie man Urbanisierung auch immer als nachhaltig definieren möchte, auch nachhaltig gebaut. Immer mehr und überall und so weiter. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor andere Häuser und das ist in Deutschland ganz genauso. Da ist mir das ein Rätsel, wie jemand, der ja nun die Daten, und das, ich weiß nicht, ob das sein Ministerium ist, aber auf jeden Fall, der diese Daten auch an der Hand hat. Okay, das war die eine Geschichte. Es war übrigens ein sehr kurzes Interview mit 4 Fragen oder so. Das war dann entsprechend auch ergiebig. Und das nächste ist aber, da habe ich ja gedacht, alter Schwede, der ist ja nun so richtig hart drauf hier. Da ging es um Ökosiedlungen und solche Geschichten. Das ist ja in Deutschland auch ein Thema. Und er zog sich aber dann daran hoch, dass Ökosiedlungen oder irgendwelche Projekte, dass es dort, wie sagt man das, dass es Leute gibt, die dann zwangsumgesiedelt werden und so. Natürlich, das ist ganz genau so wie auch in Deutschland. Wenn dort eine Autobahn gebaut wird, dann versucht man, das Land rauszukaufen und bietet den Leuten irgendeine Kompensation an. Das ist auch in Deutschland. Aber er meint, zu einem ganz konkreten Projekt positiv ist, wie mit den ursprünglichen Bewohnern in dem Gebiet umgegangen wird. Offensichtlich ganz anders als beim Bau des Transrapid in Shanghai. Ha. Und dann geht er nochmal darauf ein und dann sagt er eben, dazu gehören auch Fragen, wie mit der ursprünglichen Bevölkerung umgehört wird, ein neuer Stadtteil entsteht und die Menschen auf dem Gebiet nicht mehr so leben können, wie sie gelebt haben. Es wird eben nicht in diesem konkreten Projekt entschädigungslos enteignet. Die Menschen haben Kompensation, ökonomische Perspektive erhalten etc. pp. Und da ist er schlecht informiert. Als nämlich der Transrapid damals gebaut wurde in Shanghai, haben die Leute sehr gute Abfindungen bekommen. Und das ist ganz generell hier der Fall. Dazu muss man aber auch etwas anderes wissen. In China ist der Wohneigentumanteil sehr hoch. Liegt bei fast 90%. In Taiwan bei 86%. Also es gibt relativ wenig Miete und sehr viel Wohneigentum. Das, was man in Deutschland macht, also dass man Leute entmietet, das gibt es hier in der Form gar nicht. Sondern wenn jetzt neue Wohngebiete erschlossen werden, beziehungsweise Modernisierung oder so, dann kommen dort Entwickler. Und da kann es durchaus sein, dass da auch kriminelle Energie in deren Köpfen vorhanden ist, aber normalerweise nicht, sondern die kaufen dann eben einfach die Leute dort raus und mal gar nicht wenig. Das war beim Transrapid damals ganz genauso. Der Transrapid war ja im Prinzip auch, und das ist auch so eine Kiste, eine echte Mogelpackung, die ThyssenKrupp damals den Chinesen untergejubelt hat. Das Ding hat einen enormen Energieverbrauch gehabt, war laut etc., funktionierte nicht. Das, was die deutschen Ingenieure anschleppten, musste nachgebessert werden. Es gab sogar diplomatische Probleme dann im Rahmen dieser ganzen Sache, während die Chinesen die ganze Zeit über dazu gelächelt haben, nur eben in der Verhandlung, aber nicht öffentlich, in der Verhandlung dann immer wieder darauf gedrungen haben, dass die Deutschen nachbessern hier und da. Der Spiegel hat das damals auch tatsächlich ein bisschen begleitet, aber der Spiegel hat auch zu dieser Kompensation 2002 oder 2001 etwas geschrieben und da steht dann eben auch drin, ja, die Leute haben mehrere 10.000, ich weiß jetzt nicht, Mark oder Dollar bekommen oder Euro, keine Ahnung, also das war ja gerade so die Zeit, also mehrere 10.000, sagen wir mal, das war zu jeder Zeit echt viel Geld, unvorstellbar viel Geld in China. Damit konnte man sich 2, 3 Wohnungen kaufen, in guter Lage in Hangzhou zum Beispiel und auch in Shanghai irgendwo in Pudong. Also, und ich verlinke mal diesen Artikel im Spiegel, auf den sich vielleicht dieser Mensch, von dem ich spreche, bezieht. Das ist nämlich ganz interessant, vom Duktus her extrem, ja, so Kolonialstil. Also von oben herab und hahaha, und der Chinese sagt und hohoho. Also ganz übles Ding. Also vom Stil wirklich ein klassisches Beispiel kolonialer Schreibe. Wie gesagt, das war 2001, vor über 20 Jahren. Deswegen will ich das jetzt auch gar nicht mehr weiter werten. Und da steht dann zwar drin, dass die Leute mehrere 10.000 Mark bekommen haben, aber gleichzeitig ja, dass das ja alles nicht so toll ist. Ha. Also gut, das ist Presse. Presse hat häufig nicht viel mit der Wahrheit zu tun. Es gibt aber eine wissenschaftliche Untersuchung, wie einzelne Vorortzüge, also da geht es tatsächlich um diese Art des Commutings eben, welchen Impact die haben. Naturexpropriation, also Entwurzelung oder was, also Umsiedlung und so weiter, Kosten etc. Da wurden verschiedene Sachen, also von Italien, Japan, USA, also überall solche Airport-Vorortzüge mal wissenschaftlich betrachtet. Da gibt es nichts, was sich dieser Mensch da ausgedacht hat mit irgendwelcher kompensationslosen Entwurzelung von irgendwelchen Leuten. Das ist einfach eine Presseente, das ist schlicht gelogen. Und dem unterstelle ich jetzt aber, dass er das nicht weiß. Also wenn er das wüsste, würde er, also so integer schätze ich ihn schon ein, würde er das nicht sagen, sondern er fällt auf seine eigenen Medien rein. Und das ist etwas, was ich immer wieder sage. Ich bin, was die Medienkompetenz betrifft, da mir nicht so sicher, dass wenn man die Frequenz erhöht, der Propaganda zum Beispiel, dass man sich nach einer Weile dem immer noch erwehren kann. Da muss man schon sehr, ja, sehr inert sein. Und das sind die meisten Menschen nicht. Und da würde ich mich auch mit einschließen. Also, wenn man permanent der Propaganda ausgesetzt ist, dann glaubt man sie am Ende auch. Egal für wie medienkompetent man sich einschätzt oder egal wie hoch der eigene IQ ist und so weiter, irgendwann kriegen sie einen. Und in Deutschland, ja, das wird nun mal überwiegend von Springer medial versorgt. Und der Spiegel oder ähnliches, ja, wie gesagt, der macht das nicht besser. Der versucht da im Prinzip nur als Konkurrenz irgendwie mitzuziehen. Und auch Burda und Matzak und wie sie alle heißen, die anderen kleineren Mediengruppen, hauen da eigentlich alle in dieselbe Kerbe. Also ich sehe da keine echte Pressevielfalt. Und in Deutschland kommt noch ein Thema hinzu, was ich ja auch immer wieder zu spüren bekomme. Da sind so zwei Reizthemen. Ne? Das eine ist Uyghur, also bitte nicht Uiguren sagen, sondern Uyghur und Tibet. Und da sehe ich dann immer wieder haarsträubende Kommentare irgendwo in irgendwelchen sozialen Medien. Und ich überlege dann immer, sagst du da jetzt was zu oder nicht? Und ich entscheide mich eigentlich immer, nichts dazu zu sagen. Nicht, weil ich nichts weiß oder weil ich nicht dazu eine eigene Meinung habe, sondern ich weiß, weil die erste Antwort, also prompt, innerhalb von Sekunden, wird sein, du bist doch ein Skitroll und du stehst doch auf der Gehaltsliste und so weiter und so fort. Mal ganz abgesehen davon, dass wenn man das öffentlich äußert, das durchaus auch juristisch relevant ist, wenn man das nicht beweisen kann oder ja, also wie auch immer. Also ist es natürlich eine sehr beeindruckende Art, eine Diskussion zu beginnen. Denn normalerweise endet die Diskussion mit ad hominem, aber mittlerweile ist es so, dass man schon, wenn man nur ein Thema auffasst und wenn man davor ab nicht irgendeine Formel nennt, man sofort ad hominem rausgedrängt wird aus der Diskussion. Das ist das, was Antje Vollmer in ihrem Vermächtnis auch ja ganz gut auf den Punkt gebracht hat. In diesem Falle jetzt mal beim Ukraine-Krieg, aber ich will das gar nicht so eng grenzen. Da schreibt sie, es ist üblich geworden, zu Beginn jeder Erwähnung der ungeheuren Tragödie um den Ukraine-Krieg war eine Schwurformel von der Zeitenwende, vom völkerrechtswidrigen brutalen Angriffskrieg, bla 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 und so weiter zu reden. Und sie fasst das dann zusammen. Diese Schwurformel wird wie ein Ritual eingefordert, wie ein Kotau, um überhaupt weiter mitreden zu dürfen. Und so ist das bei China auch. Also ich muss erstmal irgendwas ganz Schreckliches über China sagen. Also am besten Menschenrechte, keine Ahnung was, irgendwie was sollte da schon mal vorab kommen. Der erste Absatz muss irgendwas Negatives sein. Und dann darf ich mitreden. Und da sind natürlich solche Tabus eingebaut wie Uyghur und Tibet, die man überhaupt gar nicht in Frage stellen darf. So, das ist die Situation und wir können wirklich das Experiment machen, das ist so. Deswegen lasse ich mich nicht auf die Diskussion darüber ein, weil die Leute, mit denen ich diskutiere, die sind auch meistens gar nicht gewillt, darüber zu diskutieren, sondern die wollen eigentlich nur ihr Weltbild gefestigt bekommen, falls sie denn eins haben. Und dazu bin ich nicht bereit. Und dann wird jetzt jemand bemerken, ja, das machen ja die Chinesen auch so, ja, das stimmt. Und das machen auch die Amerikaner so und wahrscheinlich auch die Grönländer. Das liegt aber nicht unbedingt an einem bösen Willen. Das würde ich zu Anfang erstmal nicht unterstellen, sondern das liegt an der Begrenztheit von Medien. Medien sind nicht dazu geeignet, die wahre Welt irgendwie zu widerspiegeln. Das können sie gar nicht. Sondern sie können immer nur einen begrenzten Ausschnitt liefern. Aber das führt jetzt zu weit und ich habe das hier eigentlich auch schon ein paar Mal irgendwie erwähnt. Und deswegen komme ich mal auf diese Art von Vorurteilen, die sich jeder bei sich selber mal überprüfen kann. Ich erinnere mich noch an eine Sendung, die Stefan Raab gemacht hat. Da war so eine Idol-Pop-Gruppe aus China. Und das Erste, was Stefan Raab sie versuchte, in seinem schlechten Englisch übrigens, zu fragen, war, ob sie heute schon Hund gegessen hätten. Und die Leute, das ist deutscher Humor, haben dann natürlich gelacht. Wahnsinnig witzig. Das ist Rassismus natürlich. Ich würde das jetzt aber auch nicht überbewerten. In dem Sinne, dass jemand diese Menschen selber irgendwie ja, herabwertet, sondern das ist einfach so eine Art, ja, wie das oft ist beim Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit oder wie man auch immer dieses Scheißwort nehmen möchte, weil ich weiß echt nicht, wie ich das bezeichnen soll. Diese Art der Abwehr dient ja häufig nur dazu, dass man seine eigene Minderwertigkeit irgendwie aufpäppelt. Und wenn ich so beschissen Englisch sprechen würde wie Stefan Raab, ja, dann hätte ich auch viel zu tun, andere Leute zu beleidigen. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe mir mal so das chinesische Internet geschnappt und habe ein paar Aussagen zu Deutschen, auch von Studenten und nicht nur Internet, auch verschiedene andere Aussagen über Deutschland. Also ich habe sie gefragt, beziehungsweise habe theoretisch fragen lassen, was ist Deutschland? Wir machen das, oder meine Frau macht das tatsächlich auch im Deutschunterricht gelegentlich, solche Fragen. Und das, wie gesagt, mal übersetzt. Und das lese ich jetzt mal vor, weil das ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite führt es einem aber auch vor Augen, wie schlecht Medien eigentlich in der Lage sind, irgendwie Vorurteile zu verhindern. Also, alle Deutschen sind reich. Sie fahren entweder VW, Audi, Porsche oder Mercedes. Die Deutschen tragen immer Lederhosen oder Dirndl. Wenn mal nicht, kleiden sie sich sehr hässlich. Alle Deutschen sind dick, haben rote Nasen, riechen komisch und haben schlechte Haut. Das ist, weil sie trinken Unmengen Bier und essen jeden Tag kiloweise Fleisch. Meistens Schweinefüße oder Wurst. Das deutsche Brot schmeckt gut, aber man bekommt Durchfall davon. Die Deutschen sind sehr fleißig, aber nicht sehr schlau. Sie sind sehr missgünstig. Die einzigen schlauen Deutschen waren die Juden, aber die wurden von den dummen Deutschen aus Missgunst vertrieben und oder umgebracht. Deutschland wird von Merkel regiert, die schon ungefähr 100 Jahre alt ist. Ihr Schloss ist in Neuschwanstein. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war. Egal. Die Deutschen haben keinen Humor. Deshalb lachen sie auch, wenn man sie beleidigt. Sie überfallen nur noch gelegentlich andere Länder. Manchmal senden sie eine Fregatte, um Qingdao zurückzuerobern. Sie werfen im Ausland Handtücher und erklären das Land unter dem Handtuch als Teil Deutschlands. Wenn Deutsche reisen, sind sie extrem geizig. Sie beschweren sich ständig. Die Deutschen sind sehr pünktlich. Busse, Bahnen, die Arbeit, alles funktioniert wie ein Uhrwerk. To the point. Sehr effizient, sehr genau und sehr pünktlich. Die Deutschen können nicht rechnen. Man kann Mathe und Natural Science in der Schule ablehnen und trotzdem Gaukau machen. Also Gaukau ist sowas wie Abitur. Da waren noch ein paar mehr. Wie gesagt, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie ernst gemeint das manchmal ist. Aber diese Art von Äußerung findet man immer wieder. Und das sind, ja, das weiß jeder natürlich, Klischees, die nicht stimmen. Das sind einfach Vorurteile, die existieren. Und wenn Deutsche ins Ausland kommen, dann begegnen sie denen natürlich auch. Ich habe jetzt hier auch einige mit Hitler, Hurra und so rausgelassen. Und jetzt kann man das so stehen lassen. Und viele Deutsche haben exakt die gleichen Vorurteile gegenüber China. Und wie viele Chinesen sind auch viele Deutsche nicht bereit, diese Vorurteile zu überprüfen oder zu hinterfragen. Sondern sie sagen dann eben, ja, steht doch hier, steht doch da, schreibt doch der Spiegel, schreibt doch die Welt oder schreibt doch Renminbi Bao oder wer auch immer. Also sie sind, wie gesagt, nicht bereit, Quellen heranzuziehen, um ihre eigenen Vorurteile irgendwie zu hinterfragen, zu gucken, was kann daran stimmen, wie manches ist vielleicht auch historisch irgendwie oder wie kommt dieses Missverständnis zustande, warum ist das so und so weiter. Das machen, wie gesagt, die meisten, die allermeisten Deutschen, mit denen ich so zu tun habe, nicht, sondern sie beharren regelrecht und das auch zum Teil wirklich mit Nachdruck auf ihren Vorurteilen. Und da, wie gesagt, da kann ich auch gar nicht mehr groß diskutieren, beziehungsweise mal abgesehen davon, dass ich es auch nicht will, aber eine fertige Meinung bekomme ich durch Diskussion meines Erachtens nicht aufgebrochen. Das Einzige, was ich mache oder was ich machen kann und was ich immer wieder mache, ist zum Beispiel in meiner Heavy-Metal-Punk-Musik, wie auch immer, The Singularity Is Nigh-Folge, dann eben auch chinesische Punk-Bands, chinesische Metal-Bands und so weiter vorzustellen oder chinesische Idol-Bands genauso. Und dann kommt manchmal so ganz zart, das gibt es auch in China, da kann man abends auch zu einem Punk-Konzert gehen. Wirklich. So. Weil die einfach komplett bescheuerte Vorurteile haben, die man durch sowas vielleicht auflösen kann. Das ist so meine Idee. Das Diskutieren über solche Stichwörter, da hat Antje Vollmer eigentlich schon den Nagel direkt auf den Kopf getroffen. Das wird nichts. Und das wird schon mal gar nichts in irgendwelchen sozialen Netzwerken, weil da sind natürlich auch immer wieder die gleichen Gatekeeper, die Meinung sofort an sich reißen und auch nicht davor zurückschrecken, ad hominem oder wie auch immer die Diskussion in ihre Richtung zu treiben bzw. unterzubuttern. Ja, und das Fazit ist ganz einfach, nicht machen. So, das war's mal für heute. Falls sich jemand gefragt hat, warum ich am Anfang keinen Jazz hatte, ich werde das auch wieder mal aufgreifen irgendwann, aber diese Jazz-Themen liegen nicht wirklich so auf der Straße und man muss ziemlich viel recherchieren und die Zeit hatte ich jetzt nicht gehabt. Ich habe so ein paar Sachen mir noch rausgesucht, die wirklich interessant sind, aber die kann ich nicht mit einem Satz erklären. Da muss ich dann auch wieder ausholen und so und dafür war heute ja auch echt nicht die Zeit. Diese Jazz-Geschichte kommt, glaube ich, auch nicht so gut an, habe ich jetzt anhand meiner Statistik bin ich mit den letzten 3 Folgen tatsächlich unter den Mittelwert gerutscht. Das ist Ja, gut. Das ist eben nicht jedermanns Sache, jeder Frau Sache. Das ist im Jazz. Ich glaube, All That Jazz war die Sendung, die bisher am schlechtesten performt hat. Das hat aber nichts damit zu tun, warum ich das diesmal nicht gemacht habe. Weil, also das, so arrogant muss ich schon sein, die Zuschauer bzw. die Zuhörerzahlen sind da in diesem Fall echt nur sekundär. Ich mache das, was mir Spaß macht und von dem ich denke, dass es für andere Leute interessant ist. Ich lasse mich da jetzt nicht irgendwie von Statistiken vor sich her jagen. Ich werde das Thema, wie gesagt, wieder aufgreifen. Ich mache da auch so ein bisschen Recherche zu und auch vielleicht ein bisschen längere Sachen sogar. Ich hatte auch vor, mal hier im Jay-Z Club. Die Jay-Z Clubs übrigens wurden gegründet in der Hommage an diese alte Jazzzeit. Man hat in den 2000ern angefangen, diese Shanghai Jazzzeit, also die gab es auch in Hanzhou, wieder zu beleben. Der Gründer von diesen Jay-Z Clubs hat genau das als Grund genannt, tatsächlich. Was schon ganz interessant ist. Und es gab zu der Zeit damals, also in den 30er, 40er Jahren, auch eine deutsche Zeitung in Hanzhou. Da habe ich auch ein paar Ausgaben von und da steht tatsächlich auch ein bisschen was über Jazz drin. Obwohl die Deutschen jetzt, was das betrifft, nicht unbedingt so der wesentliche Protagonist in der Geschichte sind, obwohl natürlich auch in Berlin das eine ganz große Nummer war. Auch nicht nur Jazziger Jazz, sondern auch so Randerscheinungen wie Comedian Harmonists oder Charleston oder irgendwelche Sachen. Das ist für mich auch alles Jazz letztendlich, aber ist nicht das, was man unbedingt automatisch damit verbindet. Ja, egal. Also dazu, ich werde das Thema weiter verfolgen. Mich würde schon mal die Rückmeldung interessieren, ob denn diese Jazz-Geschichten überhaupt für Leute interessant sind. Das dazu soweit und bis zum nächsten Mal.
H.C. Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com